You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Gamers and watch lovers, stay frosty. We've got some covert intel ready. Movement, the official timekeeper of the highly anticipated Call of Duty Black Ops 6, is set to release a special edition Black Ops 6 watch and accessory collaboration. Shop the design seen in and inspired by the game. From the same military-style field watch that Troy Marshall wears inside the campaign, to aviator sunglasses pulled from CIA operative Russell Adler's in-game look. This collaboration brings the aesthetics of the new Black Ops 6 story straight to your wrist and wardrobe. It even arrives with custom packaging and a free gift with your purchase. A Movement and Call of Duty Black Ops 6 bottle opener keychain. According to the Wall Street Journal, Movement is on the path to becoming a heritage brand, while Gear Patrol hails their automatic watches as mechanical masterpieces. Own a piece of gaming history. Shop the exclusive special edition collaboration at mvmt.com/bo6. That's mvmt.com/bo6.
Hallo, ich bin Bianca von Husen und ich bin für euch im Nordwesten Deutschlands unterwegs, um einen Einblick in die Glaubenswelt von Menschen zu bekommen, die Teil einer Sekte sind oder es einst waren. In meinem Podcast Gefangen im Glauben blicke ich hinter die Fassade solcher alternativen Glaubensgemeinschaften. Sind sie im Glauben gefangen oder ist es ihr freier Wille, das zu glauben, was sie wollen? Den Podcast könnt ihr auf allen gängigen Plattformen hören.
Er wollte uns sowieso alle töten, ich habe uns befreit. Diese Worte hat eine 39-Jährige am Telefon zu ihrer Cousine gesagt, kurz nachdem sie ihren Mann mit einem Schwert getötet hat. Tatort diesmal? Damme im Landkreis Vechta. In dieser Folge Tatort Nordwesten geht es um einen Fall, der sehr komplex ist. Es geht um psychische Probleme, Beleidigung und einen Unfall, der zu einem Wendepunkt wurde. Mein Name ist Julian Reusch und zusammen mit Thilo Schröder, Redakteur im Thementeam Polizei und Justiz der Nordwestzeitung, spreche ich heute über die Hintergründe dieser Tat. Moin Thilo, schön, dass du da bist.
Moin Julian, danke für die Einladung.
Sehr gern. Bevor wir jetzt so richtig in die Folge starten, will ich euch nochmal den heutigen Werbepartner vorstellen. Es ist, wie schon in den Wochen zuvor auch, die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf www.tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, dann schaut auch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Und nach diesem Werbeblock habe ich auch noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Am 26. Februar 2025 gibt es wieder eine Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten und ihr könnt dabei sein. Das ist ein Mittwoch und da spreche ich mit einem Gesprächspartner über einen wirklich spannenden Kriminalfall und ein Thema, das sicher jeder von euch irgendwie schon verfolgt hat. Ich will aber noch nicht zu viel verraten, es wird aber auf jeden Fall sehr spannend. Die Live-Aufnahme findet im Schiermanns in Oldenburg statt und ein Ticket kostet 16,99 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr, los geht's dann um 19 Uhr. Es gibt freie Platzwahl und ich sag's mal so, bald ist ja auch Weihnachten, also vielleicht habt ihr ja noch jemanden, dem ihr damit eine Freude machen könnt. Tickets gibt es online bei nordwest-ticket.de. Wir haben aber auch einen Direktlink zu unserer Veranstaltung. Er lautet ol.de/tatort-live. Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und ein kleiner Hinweis noch zum Abschluss. Das Kontingent ist wirklich begrenzt, daher seid besser schnell, wenn ihr Interesse habt. So, nun aber starten wir wirklich in unseren Fall. Ich habe schon angedeutet, dass es sich um eine Tat innerhalb der Familie handelt, Thilo. Was weiß man zu den beiden?
Wir haben einerseits die Frau, 39 Jahre, und der Mann, zuletzt dann 42 Jahre alt, die sich 2015 übers Internet kennengelernt haben und ein Jahr später dann nach Damme gezogen sind. Damme ist eine Kleinstadt, ca. 18.000 Einwohner im Landkreis Vechta, auch als Karnevalsstadt bekannt. Und dort haben sie in einer Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Dümmer Sees gelebt und dann ein Jahr später im Sommer 2017 geheiratet. Zwei Jahre später ist dann die gemeinsame Tochter auf die Welt gekommen. Das heißt, die war dann 5 Jahre alt zu der Tatzeit, zu der wir noch kommen.
Genau, und auch noch eine wichtige Person der Familie war, glaube ich, eine Cousine, die auch sehr, sehr nah dran war irgendwie, ne?
Genau, die Cousine und auch gleichzeitig Patentante der Tochter, 44 Jahre alt, kommt aus Melle und hat ein sehr enges Verhältnis zu der Familie, regelmäßig zu Besuch. Die haben sich gegenseitig oft gesehen, telefoniert, kannten sich, waren wie Schwestern.
Ja, genau. Zu der kommen wir später auch nochmal, denn sie spielt auch bei dem ganzen Fall, bei dem Tatzeitpunkt eine sehr wichtige Rolle. Man muss aber auch sagen, es klang jetzt alles so idyllisch, haben sich kennengelernt, schnell zusammengezogen, eine Tochter kam, aber die Ehe war nicht ganz so harmonisch.
Nein, die war sehr unglücklich, so hat es die Frau vor Gericht später beschrieben. Vor der Hochzeit hätte es Streit gegeben und das hat sich dann eigentlich durch die Ehe gezogen. Also sie hat sich von dem Mann irgendwie isoliert gefühlt, überwacht gefühlt. Er hat sie ständig beleidigt, das wäre an der Tagesordnung gewesen. Er soll spielsüchtig gewesen sein, teilweise unberechenbar, hat gerne mal am Wochenende getrunken. Dann gab es Stress deswegen und ja, also da lief eigentlich gar nicht so viel glatt, wie das auf den ersten Blick scheint.
Genau, sie musste viel einstecken, war, glaube ich, so ein Zitat, was auch vor Gericht gefallen ist. Du sprachst jetzt von Beleidigungen, war denn auch physische Gewalt ein Thema?
Also spätestens zum Tattag ist die Rede davon, dass der Mann sie geschlagen hat. Nach allem, was sonst gesagt wurde, kann man davon ausgehen, dass es auch schon vorher zu Schlägen kam. Auch die Cousine hat das geschildert. Er muss sehr dominant gewesen sein, sehr jähzornig. Und genau, da ist also durchaus Gewalt in der Ehe im Spiel gewesen.
Genau, ich hatte am Anfang auch gesagt, dass ein Unfall einen Wendepunkt darstellt in dieser Familie. Darüber müssen wir auch nochmal reden.
Ja, das war ein Bootsunfall im Kroatienurlaub im Sommer 2022. Näheres zu dem Unfall ist nicht bekannt. Allerdings war der Mann danach körperlich schwer behindert, zeitweise querschnittsgelähmt, also musste im Rollstuhl sitzen. Und das ist insofern nochmal ein Wendepunkt, weil er da nochmal richtig abgebaut hat, sich zurückgezogen hat, depressiv geworden ist, sich hat gehen lassen, so hat es die Beschuldigte, also seine Frau, vor Gericht ausgedrückt. Das hat auch die Cousine bestätigt. Sie hat gesagt, dass das nach dem Unfall 2022 alles nochmal schlimmer geworden ist mit den Beleidigungen, mit der Dominanz. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Frau dann natürlich sehr viel am Hals hatte. Sie musste sich um sehr viel kümmern. Sie hat ihm sogar seine Therapie besorgt, seine Physio- und Ergotherapie nach dem Unfall. Auch dort in der Therapie hat eine Zeugin das gleichermaßen geschildert. Also sie habe sich viel Mühe gegeben, er habe aber oft blockiert. Es war schwierig, der Unfall hat ihn verändert. Und er hat gegen sie agiert. Das war so der Tenor, der sich eigentlich da durchzog.
Nur um das einmal abzuschließen, die beiden waren ja auch noch berufstätig. Was haben die gemacht?
Er war Industriekaufmann und nach dem Unfall dann weitgehend im Homeoffice tätig. Das ist auch später noch für die Tat wichtig. Und sie hat im Bereich medizinische Fußpflege gearbeitet.
Genau, du hast gesagt, sie hat dann auch sich um seine Therapie gekümmert, damit er so gut es geht versorgt wird. Dabei muss man sagen, hat sie ja selber auch sehr große psychische Probleme, die ja auch schon eigentlich lange bekannt sind, die sogar auch schon sehr früh aufgetreten sind.
Genau, schon 12 bis 13 Jahre vor der Tat war sie in Behandlung, war in einer Klinik, hat damals noch in Bielefeld gewohnt. Sehr intensiv hat sie das damals wahrgenommen, hat sie gesagt, sie hat sich beobachtet und bedroht gefühlt, hat Medikamente genommen, die auch geholfen haben, die sie aber dann, nachdem es ihr besser ging, abgesetzt hat, was, das sagt sie auch heute vor Gericht, ein Fehler war, dass sie das gemacht hat.
Genau, so ein bisschen, mir geht's sehr gut, ich setze sie ab und was danach passiert ist, sie hat wieder quasi abgebaut, ist wieder in diese Spirale gekommen.
Im Herbst 23 spätestens, so lässt sich das nach den Aussagen vor Gericht rekonstruieren, ist das dann wieder zu Wahnvorstellungen gekommen. Sie hat ja eine innere Leere wahrgenommen, sie hat sich überwacht gefühlt, sie hat Angst gehabt, rauszugehen, einzukaufen, sogar Angst gehabt, fernzusehen, weil sie das, was sie da gesehen hat, auf sich bezogen hat in den Nachrichten. Also in der Zeit ist dann ja auch der Ukraine-Krieg schon gewesen, die Corona-Krise war noch nicht ganz vorbei und sie hat da sehr viel auf sich bezogen und hatte Ängste, Panikattacken.
Genau, das muss man mal erklären. Auf sich bezogen bedeutet nicht nur, dass sie Angst hat, dass es sie trifft, sondern sie dachte, sie ist schuld daran, ne?
Genau, das hat auch wiederum diese Cousine dann geschildert. Im Februar und im Januar 24, also kurz vor der Tat, sei das dann alles nochmal schlimmer geworden. Und da hätte sie tatsächlich geglaubt, dass sie am Coronavirus schuld ist oder dass sie in den Ukraine-Krieg verwickelt ist.
Also das hat sich da wirklich richtig reingesteigert, hat dann sogar versucht, glaube ich, den Fernseher auszulassen, damit sie davon nicht mehr betroffen wird. Dann kam noch die belastende Situation mit dem Ehemann dazu. Du hast es schon geschildert, Therapie besorgt, generell keine harmonische Ehe. Es gab sehr viele Probleme. Und was man vielleicht aber bei ihr noch sagen muss, bei ihr ging alles oder drehte sich auch alles um diese Tochter, ne? Die war ja, glaube ich, eine ganz zentrale Person in diesem Familienkonstrukt.
Genau, die Tochter stand über allem. Das hat die Cousine so gesagt und das zieht sich auch durch die Aussagen und auch durch die eigene Aussage der Beschuldigten, weil sie immer Angst hatte, dass ihr Tochter etwas zustoßen könnte. Das hat sich zum Beispiel in Anrufen wiedergespiegelt, die sie bei der Arbeit bekommen haben will, die es wahrscheinlich so nicht gab. So stellt sich das da, in der Stimmen ihr gesagt haben, dass sie ihre Tochter wo abholen muss. Sie hat sie früh auf dem Kindergarten abgeholt. Und am Ende dann tatsächlich hat sie geglaubt, dass ihr Mann die Tochter verkaufen will. Das ist dann der Höhepunkt dieser Wahnvorstellung letztlich gewesen.
Genau, das ist ja auch ein ganz wichtiger Part beim Tattag selber. Bevor wir dahin kommen, müssen wir nochmal kurz erzählen, als dann diese ganzen Wahnvorstellungen bei ihr immer schlimmer wurden, hat sie ja zumindest noch versucht, was zu machen, beziehungsweise ist, glaube ich, auch zu einem Psychiater gegangen, ne?
Genau, sie hat einem Psychologen Gespräche gehabt. Sie war zeitweise krankgeschrieben infolge dieser Anrufe und ihrer Panikattacken. Und hat dann auch den Schritt in die Klinik gemacht, ist in die Karl-Jaspers-Klinik gegangen, hat dort auch Medikamente bekommen, ist betreut worden. Die Medikamente dort hatten wohl nicht so angeschlagen, es ist ihr dort nicht gut gegangen und letztlich hat sie sich dann nach 2 bis 3 Wochen ungefähr selbst entlassen.
Also da war die Behandlung noch nicht vorbei, sie galt nicht wieder als stabil, also der Zustand war nicht stabil. Aber warum hat sie sich dann entlassen? Da spielt wieder die Tochter dann die Rolle, ne?
Das wurde so geschildert, genau. Also sie hat, da die Tochter über allem stand, ja, musste sie da einfach aus der Situation raus. Die Cousine hat auch geschildert, dass sie in dieser Zeit in der Karl-Jaspers-Klinik sehr leise und ruhig war. Sonst war sie ein sehr gesprächiger Mensch. Und wenn man das im Nachhinein alles sich so nacheinander chronologisch anschaut, wirkt das so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Nachdem sie davor ganz laut war und sehr viel erzählt hat von ihren Vorstellungen, ist sie dann ganz leise geworden. Und im Nachhinein denkt man, okay, da musste jetzt gleich was passieren. Aber natürlich weiß man das in der Situation nicht.
Nee, genau. Es war dann ja auch so, dass die Cousine, glaube ich, gesagt hat, dass sie da eigentlich schon nicht mehr zugänglich war. Es war der Punkt erreicht.
Your brand deserves better than one-size-fits-all branded clothing. Lands' End Outfitters creates apparel your team will want to wear. Backed by above and beyond expertise. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product.
Gamers and watch lovers, stay frosty. We've got some covert intel ready. Movement, the official timekeeper of the highly anticipated Call of Duty Black Ops 6, is set to release a special edition Black Ops 6 watch and accessory collaboration. Shop the design seen in and inspired by the game. From the same military-style field watch that Troy Marshall wears inside the campaign, to aviator sunglasses pulled from CIA operative Russell Adler's in-game look. This collaboration brings the aesthetics of the new Black Ops 6 story straight to your wrist and wardrobe. It even arrives with custom packaging and a free gift with your purchase. A Movement and Call of Duty Black Ops 6 bottle opener keychain. According to the Wall Street Journal, Movement is on the path to becoming a heritage brand, while Gear Patrol hails their automatic watches as mechanical masterpieces. Own a piece of gaming history. Shop the exclusive special edition collaboration at mvmt.com/bo6. That's mvmt.com/bo6.
Reicht, wo man sie nicht mehr erreicht hat. Zeugen haben es damals irgendwie auch verglichen mit so einer Art Burnout. Sie war einfach völlig ausgebrannt von der ganzen Situation.
Genau, sie war abgemagert, hat nicht geschlafen, nicht gegessen, war völlig losgelöst von der Realität, ist auf nichts mehr eingegangen. Ja. Und dann, ja, kam es, wie es gekommen ist dann.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Genau, da kommen wir jetzt zu. Wir müssen jetzt mal springen zum 5. März 2024. Das ist der Tattag. Denn da gab es einen verhängnisvollen Streit. Du hast am Anfang schon mal, oder du hast vorhin kurz schon mal angeteased, worum es da ging. Erzähl nochmal.
An dem Tattag ist sie erstmal ganz normal zur Arbeit gegangen, hat aber schon irgendwie eine Leere gefühlt, war beunruhigt, hatte eine panische Angst auch wieder um ihre Tochter. Die hat sie dann vom Kindergarten abgeholt, ist nach Hause gekommen und hat dort ihren Mann vorgefunden am Laptop, der im Homeoffice gearbeitet hat. Aber in ihrer Wahrnehmung war er gerade dabei, mit gefälschten Dokumenten zu hantieren und sollte ihre Tochter ins Ausland verkaufen. Und da hat sie ihn dann zur Rede gestellt, hat sich ein Schwert gegriffen.
Wo kam das Schwert denn auf einmal her?
Ja, skurrile Sache. Sie hat erzählt, dass in jedem Zimmer ein Schwert und ein Messer waren und auch in einem Zimmer eine Pistole. Also das muss wohl irgendwie ein Sammlungstick von ihm gewesen zu sein. Also es waren auch offensichtlich seine Messer und seine Schwerter.
Also gehörten dem Mann, der hat es nur überall deponiert im Haus und sie hat sich davon einfach dann ein Schwert gegriffen, was gerade wahrscheinlich in der Nähe war.
Genau.
Ja, okay. Also sie nimmt das Schwert. Ich glaube, die Tochter wurde vorher noch zu einer Nachbarin gegeben, die war jetzt nicht mit vor Ort.
Genau, sie hatte ja so Angst um ihre Tochter und hat die dann auch vor dem Streit schützen wollen. Also es gab öfter Streits und dann war die Tochter auch gerne mal bei dieser Nachbarin.
Also hat die Frau das Schwert gegriffen. Was ist dann passiert? Damit ist sie dann zum Mann gegangen mit dem Schwert in der Hand.
Genau, sie hat ihn zur Rede gestellt und dann muss sie ihn wohl in den Hals gestochen haben und danach mehrere Male in die Brust. Da kann sie sich selber nicht dran erinnern, aber das wurde letztlich so von der Gerichtsmedizin rekonstruiert.
Damit war das auch tödlich. Er ist, glaube ich, relativ schnell an diesen Stichverletzungen gestorben. Was ja auch noch dazu gehört, ist, dass ja auch die Cousine das nicht als Augenzeugin miterlebt hat, sondern als Ohrenzeugin. Wie war die denn dabei?
Genau, also den Zeitraum rund um die Tat lässt sich ziemlich genau rekonstruieren, weil bis auf die Tat selber oder Teile der Tat war die Cousine am Telefon dabei. Die hat vor der Tat nochmal per Video telefoniert mit der Frau, hat dann auch im Gericht geschildert, dass sie weit aufgerissene Augen hatte, panische Blicke, verwirrte Fragen gestellt hat. Dann hat sie daraufhin den Mann angerufen, gefragt, was ist denn da los bei euch? Und dann hat er das eben bestätigt, sie sei total aufgebracht, sie dreht hier völlig durch, hat meinen Laptop zerschlagen. Und ja, dann hat sie nach dem Schwert gegriffen, hat ihn am Hals verletzt und ja, ich rufe jetzt die Polizei, hat er noch zuletzt gesagt und dann ist der Anruf voll abgebrochen.
Also sie hat quasi am Telefon, das war dann ja das Telefonat mit dem Mann, nachdem sie das vorige aufgelegt hat, das war dann nicht mehr mit Video, sondern nur Telefon, hat gehört, es wird still, sie hat wahrscheinlich schon sich zusammensetzen können, was da wahrscheinlich passiert ist. Die Polizei wurde dann auch gerufen, aber erstmal hat die Täterin noch was anderes gemacht. Die hat sie nicht direkt gestellt.
Genau, die hat ihre Tochter sich geschnappt und ist dann zu einem anderen Nachbarn gegangen und seiner Frau und hat gesagt, hey, ich muss hier dringend weg, ich werde verfolgt, bitte bringt mich wohin. Und die haben dann das erstmal so wahrgenommen, okay, da gab es wahrscheinlich einen Streit zwischen dem Ehepaar, das war in der Nachbarschaft bekannt, das kam öfters vor. Und dann sind sie mit ihr losgefahren, mit ihr und der Tochter. Und sie hat dann aber partout nicht erzählen wollen oder können, was da denn da eigentlich gerade passiert ist. Und die Tochter hat dann irgendwann den Satz gesagt, Papa wollte uns verkaufen. Also offenbar hat die Mutter der Tochter das wohl auch so verklickert, dass der Papa da die Tochter verkaufen will und ins Ausland bringen will. Und da sind die Nachbarn natürlich stutzig geworden und sind dann umgedreht, weil das haben sie dann einfach nicht mehr glauben können. Und dann war die Polizei aber auch schon am Tatort da.
Also die war dann schon vor Ort, genau. Und dann hat sich die Täterin, die Ehefrau, tatsächlich widerstandslos festnehmen lassen. Schon das alles ist natürlich schwer zu verdauen, vor allem für eine Tochter, die ihren Vater verloren hat, eine Mutter, die in psychischer Ausnahmesituation war. Es war dann natürlich auch relativ schnell eigentlich die Fakten auf dem Tisch. Es war klar, wer den Mann umgebracht hat, wie das passiert ist. Die psychischen Probleme waren bekannt. Natürlich gab es dann aber einen Prozess vor dem Landgericht in Oldenburg, wo ja auch du dann vor Ort warst für die Nordwestzeitung. Magst du mal schildern, als du dann die Angeklagte so das erste Mal gesehen hast, was für einen Eindruck hast du von ihr bekommen? Wie hat sie auf dich gewirkt?
Sie war sehr, ich würde sagen, in sich zusammengefallen, emotional erschüttert. Sie hat auch während dem ganzen Prozesstag fast durchgehend geweint, also während ihrer eigenen Aussage, aber auch während der anderen, natürlich ihre Cousine, enge Verwandte und die Nachbarn, man kennt sich dort auch sehr gut in der Gegend. Also sie war sehr mitgenommen von der Tat, das war ja dann auch erst anderthalb Monate her.
Genau, anderthalb Monate nach der Tat gab es dann schon den Prozess. War sie denn da schon soweit wieder stabil, dass ihr klar war, was sie da getan hat?
Es war ja inzwischen schon klar geworden, aber das hat eine ganze Weile gedauert. Also sie hat gesagt, dass sie mehrere Wochen gebraucht hat, bis sie das ihrem Umfeld geglaubt hat. Sie dachte, sie hätte das geträumt. Und sie hat dann auch, nachdem sie natürlich sofort in eine Klinik kam, Tagebuch dort geführt, hat dort auch weiterhin verwirrende Dinge aufgeschrieben. Und dann ist ihr nach und nach aber auch unter Medikamenteneinfluss klar geworden, was da passiert ist. Und sie hat das dann auch realisiert und anerkannt. Also man nimmt ihr das auch auf jeden Fall ab, dass sie das ganz ehrlich bereut und dass sie das furchtbar mitnimmt.
Genau, sie war, glaube ich, auch sehr bestürzt, dass dann der Ehemann ums Leben kam, dass sie ihn getötet hat. Ich habe mir noch irgendwie ein Zitat aufgeschrieben: Ich würde auch alles dafür tun, diese Tat rückgängig zu machen. Also so weit war sie dann auch schon im Gerichtssaal, ne?
Ja, also sie war auf jeden Fall auf dem Weg, dass alles klar erkannt hat, was da schiefgelaufen ist, dass sie ihre Wahnvorstellungen als solche gesehen hat, auch wenn sie sie selber nicht wahrnehmen konnte in der Situation, in der sie passiert sind.
Genau, und sie hat sich bei der selbst nicht anwesenden Tochter auch entschuldigt für die Tat. Ebenfalls an dem Tag hat dann ja auch die Cousine ausgesagt, die ja eine ganz wichtige Zeugin in diesem Fall war. Wie hast du sie wahrgenommen? Wie nah war sie denn dran und hat das alles überhaupt mitbekommen, was da so in der Familie auch für Probleme herrschten?
Die Cousine war ja auch Patentante der Tochter und war immer sehr nah dran an der Familie. Die waren wie Schwestern, die Cousine und die beschuldigte Frau. Sie haben sich sehr oft gesehen, telefoniert. Sie hat das alles sehr nah mitbekommen, auch wie der Mann sich nach und nach zurückgezogen hat, wie das Verhältnis in der Ehe sich verschlechtert hat. Sie hat auch von den Wahnvorstellungen berichtet und wie sie versucht hat, noch ihr den Spiegel vorzuhalten, dass das doch alles nicht sein kann. Also das wirkte alles sehr authentisch und gleichzeitig sehr empathisch, weil das Verhältnis auch weiterhin sehr gut ist und man weiterhin im guten Kontakt steht.
Also du sagst gerade, dass dann trotzdem die Familie trotz der Tat weiterhin auch zur Frau steht und ihr Kontakt hält.
Genau, also der Stand aus dem Gericht war, dass jetzt auch die Tochter bei der Cousine leben soll oder zumindest bei engen Verwandten. Und die Anwältin Sandra Baumann von der Beschuldigten hat mir das später auch nochmal bestätigt, eben dass das Verhältnis weiterhin sehr gut ist, dass viel Kontakt besteht, Unterstützung auch aus Freunden und dem Umfeld.
Die Anklage wurde erhoben wegen Totschlags. Ein Gerichtsmediziner hat dann bestätigt, dass vor allem ein Stich in die Lunge tödlich war. Wir hatten es schon angedeutet, es war eigentlich schon von Beginn an klar, dass es hier um einen Fall geht, wo es nur darum geht, ist die Angeklagte schuldunfähig oder vermindert, erheblich vermindert schuldfähig. Darum drehte sich ja viel. Magst du einmal sagen, was dann am Ende auch das Urteil war, was dazu dann auch geführt hat?
Genau, also die Staatsanwaltschaft ist von Anfang an davon ausgegangen und das Gericht hat das dann letztlich auch in einem Urteil bestätigt, dass Emisi nicht schuldfähig war in der Situation oder nur vermindert schuldfähig, dass aber gleichzeitig weiterhin gefährliche Taten von ihr zu erwarten wären, wenn sie jetzt wieder auf freiem Fuß wäre und darum kommt sie in eine psychiatrische Einrichtung auf Dauer.
Auf Dauer, das heißt, es wird jetzt so laufen, dass sie dort erstmal untergebracht wird, die Möglichkeit einer Therapie wird ihr zur Verfügung gestellt. Und jetzt in regelmäßigen Abständen wird dann quasi geprüft, ob sie wieder fähig ist, außerhalb dieser Einrichtung zu leben.
Genau.
Das Urteil ist auch rechtskräftig. Es wurden keine Rechtsmittel dagegen eingelegt. Es wurde auch als Sicherungsverfahren durchgeführt. Das musst du nochmal erklären. Was bedeutet das genau?
Ein Sicherungsverfahren ist eine besondere Verfahrensart im Strafrecht, bei der die ermittelnde Staatsanwaltschaft am Anfang schon davon ausgeht, dass die Person wahrscheinlich nicht sich im Klaren darüber war, was sie da getan hat, dass sie eben nicht schuldfähig war, dass sie in einem Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hat. Man spricht dann in solchen Verfahren zum Beispiel auch davon, dass jemand getötet hat, ohne Mörder zu sein. Das trifft es eigentlich ganz gut, weil getötet wurde, aber die Person hat eben nicht gemordet, weil sie es nicht bewusst getan hat. Und dann wird ein Sicherungsverfahren einberufen, an dessen Ende dann auch keine Haft oder andere Strafe steht, sondern nur die Frage, ob die Gesellschaft vor der Person geschützt werden muss.
Was ja hier bejaht wurde.
Genau.
Thilo, vielen Dank, dass du uns den Fall heute mitgebracht hast.
Gerne.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr mögt, haben wir noch ganz viele weitere Informationen zum Thema True Crime, Kriminalität an sich, auf unserer Instagram-Seite von Tatort Nordwesten. Da werden wir euch natürlich auch weiterhin informieren, wie es mit unserer Live-Aufnahme aussieht. Wie gesagt, den Link findet ihr dazu auch nochmal in den Shownotes oder bei Instagram werden wir dazu auch nochmal Informationen teilen. Also da gerne nach Tatort Nordwesten suchen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens hinterlegt. Dann hätten wir damit die Chance, nochmal ein paar mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank und bis in 14 Tagen. Tschüss.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product.
That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Gear Patrol just called their ISO-certified dive watch the best sub-$500 dive watch. Full stop. And their ceramic watch material almost magical. The Wall Street Journal called them iconoclastic cool, potentially redefining the industry itself. Who are we talking about? It's Movement. And they're leveling up your gift-giving with the biggest deals of the holiday season and the sleekest watches around. Shop 30 to 60% off Movement's variety of designs, colorways, and functionalities. From the thinnest automatic dress watch under $500 to waterproof guarantee adventure-ready sport watches to rare ceramics, Movement's got options for everyone on your list. Whether you're gifting for family, friends, or yourself, be the good gifter this year with Movement's huge site-wide holiday sales and enjoy the usual fast and free shipping. Shop 30 to 60% off now at movement.com. That's MVMT.com.